Deutschlandfunk Kultur heute.
9 Jahre lang wurde die Beethovenhalle in Bonn saniert. Aus geplanten 50 Millionen Euro wurden am Ende fast 222 Millionen. Eigentlich hätte die Eröffnung schon 2020 im Beethoven-Jubiläumsjahr stattfinden sollen. Gestern Abend, 5 Jahre später, war es dann soweit. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute um die Kunst der Schrift oder des Wortes und um die 6. Kiew-Biennale. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen.
Ich habe schon mehrmals meine Memoiren geschrieben, dann habe ich verschiedene Filme gemacht, autobiografische. Das ist eine große Freude, sich selbst zu beobachten und sich selber darzustellen in vielfältiger Form.
Das hat der Filmemacher und Autor Rosa von Braunheim kürzlich im Deutschlandfunk gesagt. Gesprochen hat er im Interview vor allem über seinen letzten Film, Satanische Sau, den er als Traum, Parodie und Farce seines Lebens beschrieb. Im Grunde war Holger Bernhard Bruno Mischwitzki, wie er bürgerlich hieß, eine Zumutung für die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Offensiv schwul und offensiv auch im Umgang mit der Homosexualität anderer Männer, für deren Outing er verantwortlich war. Im Nachhinein kann man aber getrost sagen, Rosa von Braunheim hat mitgeholfen, die Deutschen in Sachen Diversität lockerer zu machen. Damit hat er sich allerdings nicht nur Freunde gemacht. Heute ist Rosa von Braunheim im Alter von 83 Jahren gestorben und ich kann mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus über seine künstlerische Hinterlassenschaft sprechen. Katja, du hast Rosa von Braunheim ja gekannt. Was war das denn für ein Mensch hinter der schillernden und ja durchaus auch provozierenden Fassade?
Ja, wenn man ihm begegnete, dann schlug einem sozusagen die subversive Kraft eines Künstlerlebens entgegen. Und anders als eben diese schrille Person in der Öffentlichkeit, die man so kennt, ja, von den Berlinale-Aufnahmen, Roter Teppich, war er ein ruhiger und aufmerksamer Mensch. Und wenn man seine Wohnung in Berlin-Wilmersdorf besuchte, da betrat man ja so ein leicht chaotisch wirkendes Universum voller Regale. An der Wand, da hingen seine Gemälde, so farbenfrohe, comichafte, stilisierte Szenen mit Tieren, mit Menschen, mit erfundenen Wesen. Und er war übrigens auch ein sehr feiner, erotisierter Dichter. Also sein Buch »Ein Penis stirbt immer zuletzt« mit 70 Gedichten, 7 Zeichnungen und 7 Kurzgeschichten. Das kann ich wirklich als heiteres Weihnachtsgeschenk empfehlen. Und wenn man ihn traf, dann sah man sich immer seinen legendär offenen Fragen ausgesetzt. Wie oft hast du Sex? Wie läuft es in deiner Beziehung, in deiner Arbeit? Und man konnte ihm immer die gleichen Fragen zurückstellen. Dann hat sie so natürlich beantwortet, als ging es ums Wetter. Ja, und in der vergangenen Woche hat Rosa von Braunheim übrigens noch seinen langjährigen jüngeren Freund geheiratet in Berlin.
Ja, er war ja eigentlich auch mindestens als Aktivist so bekannt wie als Filmemacher. Er war Mitbegründer der Schwulenbewegung. Wie kam es eigentlich dazu?
Also er ging ja als junger Mann nach Berlin, wo er zu Rosa wurde von Holger. Da hat er erstmal Malerei studiert und dreht dann mit seiner geliebten Tante Luzi, die kommt in vielen Filmen vor, dreht er einen Film, einen Liebesfilm, Die Bettwurst. Und das war 1971 sozusagen die schrill übersteigerte Version einer heterosexuellen Beziehung. Und am Ende fliegen dann ja dieser Stricher und diese ältere Frau mit einem Sportflugzeug ins Happy End. Und der Film eroberte dann schon die Underground-Szenen von Berlin, Paris, London, New York. Und im gleichen Jahr, 1971, brachte er eben dann als erster einen Kuss zwischen zwei Männern ins deutsche Fernsehen. Eben in dem Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und darin sezierte und kritisierte er eben das Versteckspiel der Schwulen in ihrer Subkultur. Und das war eben die Initialzündung für die deutsche Schwulen- und Lesbenbewegung.
Also im Titelgeben von Filmen war er auf jeden Fall herausragend. Was würdest du sagen, ragt denn aus seinem umfangreichen filmischen Erbe heraus?
Boah, da habe ich natürlich drüber nachgedacht. Das ist unheimlich schwer. Ich meine, 150 Kurz- und Langfilme in über 50 Jahren. Das umfasst eine riesige Spanne queerer Themen. Er interessierte sich ja für alles. Und wenn man mit ihm unterwegs war, da verwandelte man sich sozusagen, oder er verwandelte alles in lebendiges Dokumentarfilmmaterial. Ich glaube, ein bedeutendes Werk ist schon Der Einstein des Sex. Das ist ein Spielfilm über das Leben und Werk des Sexualforschers Magnus Hirschfeld, der ja gegen den Paragraphen 175 gekämpft hat, der ja sexuelle Kontakte eben zwischen Männern kriminalisiert hat. Und ein wirklich berührender, toller Dokumentarfilm ist für mich Ich bin meine eigene Frau über Charlotte von Mahlsdorf, deren Leben als Transvestit und Transfrau er eben vom Nationalsozialismus bis in die Gegenwart erzählt hat. Aber im Grunde kann man sich das ganze Werk eigentlich nochmal in ein paar Wochen zu Gemüte führen.
Man kann den Filmemacher und den Aktivisten ja eigentlich auch nicht wirklich auseinanderhalten. Wie wird Rosa von Braunheim in Erinnerung bleiben?
Also was bestimmt bleibt, ist dieser beharrliche Kampf für queeres Leben, also sein Einsatz für Minderheiten, sogenannte Minderheiten, schrille, stille Einzelgängerin, die er eben liebevoll und mit absoluter Selbstverständlichkeit immer porträtiert hat, so zugewandt. Und er sorgt eben mit seinen immens vielen Filmen, kann man sagen, für die Sichtbarkeit von Lebensformen. Ich meine, er hat allein 5 Filme mit Lotti Huber gedreht, der von den Nazis im KZ internierten deutschen Varieté-Künstlerin, das muss man sich mal vorstellen, 5 Stück. Und ich glaube, es ging Rosa von Braunheim, nein, man kann sagen, es ging Rosa von Braunheim schlichtweg um das sogenannte Andere, das unseren ja gewohnten Blick, unsere Blickrichtung durchkreuzt. Und ich glaube, diesen Blick, diesen selbstverständlichen Blick, den sollten wir uns zu eigen machen oder bewahren in seinem Sinne.
Katja Nikodemus zum Tod des Filmemachers Rosa von Braunheim, der heute im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Mit der Ouvertüre zu Ludwig van Beethovens Die Geschöpfe des Prometheus wurde gestern Abend die Bonner Beethovenhalle wieder eröffnet. Das Beethoven-Orchester hat nun seine alte Spielstätte zurück und die Bonner ihre Mehrzweckhalle, für die sie sich in den 1950er Jahren mit einer Bürgerinitiative eingesetzt hatten. 2 Vorgängerhallen waren zerstört worden, die letzte 1944 durch eine Bombe. Der noch nicht mal 30-jährige Architekt Siegfried Wolske baute dann die 3. Halle direkt am Rhein, die 1959 eröffnet wurde. Ein Bau, der mit seinem gewölbten Kupferdach gleichzeitig modern und bescheiden wirkte, multifunktional und räumlich ziemlich klug durchdacht. Das alles wollte man während der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich gestern bei der Eröffnung durchaus beeindruckt.
Die Beethovenhalle wurde zum Wahrzeichen für die Stadt Bonn. Mehr noch, sie gehört tatsächlich zum kulturellen Erbe unseres Landes. Und ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Wahrzeichen zu neuem Leben erwecken dürfen.
Dass Steinmeier kam, hat auch mit der Beethovenhalle als politischem Ort zu tun. 4 Bundespräsidenten wurden hier gewählt. Und in Zukunft soll sie als Mehrzweckhalle nun wieder für die verschiedensten Veranstaltungen nutzbar sein. Deutschlandfunk-Musikredakteur Jochen Hubmacher war gestern für uns bei der Eröffnung dabei. Jochen, es wurde vor allem erstmal geredet. Worüber denn?
Ja, den Bundespräsidenten, den haben wir gerade schon gehört. Der Bonner Oberbürgermeister Guido Deus erntete vielleicht auch unfreiwillig ein paar Lacher, als er auf die Kostenexplosion bei der Sanierung zu sprechen kam und viele im Publikum ihm nicht so wirklich glauben wollten, dass das bei zukünftigen Projekten anders laufen wird.
Ich bin mir sicher, die aus dem Ruder gelaufenen Kosten werden zu einem Lernprozess in Verwaltung und Politik führen und die Bonnerinnen und Bonner wir haben noch einige Großprojekte vor der Brust. Und die Bonnerinnen und Bonner werden die Beethovenhalle trotzdem wieder schnell in ihr Herz schließen.
Ja, das ist der Wunsch vom Oberbürgermeister in Bonn, der Bonner Generalmusikdirektor, der ja den ganzen Abend dieses Eröffnungskonzerts dirigiert hat, Dirk Kaftan, der rieb sich dann in seiner sehr emotionalen Ansprache am Begriff der Hochkultur, die ja dieser Begriff in seinen Augen polarisiert, und er plädiert daher für eher eine Tiefenkultur auf Augenhöhe von Künstler und Publikum.
Tiefenkultur ist für mich der Mut zum Unbequemen, neben dem bedingungslosen sich fallen lassen. Es ist Hirnakrobatik neben ausgelassenem Tanz. Und Tiefenkultur baut Brücken zwischen Zeiten, zwischen Generationen.
Ja, Musik gab es aber dann doch gestern auch noch. Ein Stück haben wir schon gehört, Beethovens Prometheus-Ouvertüre. Was stand außerdem auf dem Programm?
Nochmal Beethoven, sein 4. Klavierkonzert mit dem Lokalmatador, dem Bonner Fabian Müller, als wirklich klasse Solisten mit auch sehr eigener Handschrift in der eigenen Kadenz. Dann zeitgenössische Musik von der jungen kroatischen Komponistin Sara Glojnaric. Everything Always hieß das Stück für Streichorchester und Tape, also eine voraufgezeichnete Audiospur. Und es war ein sehr witziges Stück, weil sie uns eigentlich in ihren Komponistinnenkopf hat hineinblicken lassen, in ihre auch sehr selbstironischen Kommentare zum eigenen Schreibprozess, diese Lust am Ausprobieren, am Verwerfen von Ideen. Das alles ist auf dieser Audiospur Chor und das Orchester und der Dirigent, die reagieren quasi live auf der Bühne auf diese Anweisungen, was sie machen sollen, wie sie spielen sollen, was sie vielleicht besser wieder lassen wollen. Ein originelles, witziges Stück zeitgenössische Musik mit analogen und digitalen Elementen, irgendwo zwischen Orchesterwerk und Musiktheater. Und dann als Zugabe kann man sagen, Mahler 2, nochmal eine Zugabe von fast 90 Minuten, die große Sinfonie, die Auferstehungssinfonie, vielleicht auch so ein bisschen könnte man es auf die Bonner Beethovenhalle münzen, aus dem Jammertal den Gedanken an den Abriss bis hin zur Auferstehung im übertragenen Sinne nach der Sanierung im neuen Glanz.
Bevor ich jetzt dir die Frage stelle, wie das klingt, hören wir vielleicht mal kurz rein,
gute
oder?
Gute Idee, ja.
Klingt auf jeden Fall voll.
Ist mächtig. Das, ja, 200 Menschen auf dieser riesengroßen Bühne. Da stellt sich die Frage, wie funktioniert das in diesem Raum? Ich muss sagen, ich hatte einen zweigeteilten Eindruck von diesem Konzertabend, was auch daran lag, dass ich mit einem Kollegen die Plätze getauscht habe nach der ersten Pause. Also sprich, die Werke von Beethoven habe ich an einem einen Platz gehört und die Mahler-Sinfonie und das zeitgenössische Stück an einem anderen Platz. Und bei den Beethoven-Werken muss ich sagen, da waren die höheren Frequenzen sehr transparent und klar bei mir. Auch das Klavier kam sehr klar an. Aber alles, was sich so im Mitten- und Bassbereich abspielte, war doch mitunter recht verschwommen. So eine Klangwolke, besonders wenn es ein bisschen lauter wurde. Und ich hatte schon so ein bisschen Angst vor dem Mahler. Und das war auf dem anderen Platz dann aber vollkommen in Ordnung. Also die Akustik war gut, auch für den Gesang. Der Bundesjugendchor sehr gut, das Beethoven-Orchester auch sehr gut aufgelegt. Da war es wirklich gut.
Also gelungene Eröffnung.
Gelungene Eröffnung, kann man sagen.
Jochen Hubmacher aus der Deutschlandfunk Musikredaktion über die Eröffnung der Beethovenhalle in Bonn gestern Abend. Hoch über dem Times Square in New York konnte man vor 40 Jahren auf einer LED-Anzeige lesen »Protect me from what I want«. Wahrscheinlich bis heute das bekannteste Werk der Künstlerin Jenny Holzer, unzählige Male nachgedruckt auf T-Shirts. Die Schrift kehrte im 20. Jahrhundert in die Kunst zurück, zumindest in der westlichen Kultur, wo sie als Kunst nach den mittelalterlichen Skriptorien eigentlich verschwunden war. Die Kalligrafie im ostasiatischen oder arabischen Raum hatte dagegen immer einen anderen Stellenwert. Die Münchner Pinakothek der Moderne zeigt nun in einer neuen Ausstellung Kunst, die auf Texten und Buchstaben basiert. Unser Bayern-Landeskorrespondent Tobi Krone hat sich das angeschaut und mit Künstlern gesprochen.
Studying calligraphy, I can say it's one of the hardest things.
Kalligraphie zu studieren, das muss ich sagen, ist eine der härtesten Ausbildungen, die es gibt. Man muss 100 Alphabete in exakt der gleichen Größe schreiben. Schon ein Millimeter Abweichung ist ein Fehler.
Golnaz Fati, geboren 1972 in Teheran, steht mit einem strahlenden Lächeln vor ihrem Gemälde und erzählt zuerst einmal, wie sie in die Lehre gegangen ist. Wie revolutionär ihr Werk ist, versteht man dann umso besser. Waagrecht oben und unten auf der Leinwand je ein dünner, roter, unerbittlich gerader Strich, wie eine Grenzmarkierung, den der Rest des Bildes geflissentlich ignoriert. Links und rechts laufen Bänder mit rätselhaften Hieroglyphen über die weiße Grundierung. In der Mitte ein riesiger Tintenklecks in mehreren Farbschichten. Das alles ist eine Schrift, die niemand und jeder versteht.
So, it took me years.
Ich habe Jahre gebraucht, meine Buchstaben so zu behandeln, wie ich es wollte und eine Sprache zu kreieren, die niemand lesen und niemand schreiben kann. Aber gleichzeitig ist sie international, denn wir alle können mit ihr interagieren. Sie sollte mit dem Herzen gelesen werden.
Die Sprache der Herzen, die Rufe nach Freiheit, sie sind sehr präsent in dieser Ausstellung von Werken der Written Art Collection. Eine Sammlung, die ihre Schwerpunkte im Nahen und Mittleren Osten und in Ostasien hat. Der Titel Sweeter Than Honey ist einem der Exponate entlehnt. Die Deutsch-Ägypterin Susan Hefuna hat den Satz »Wissen ist süßer als Honig« in arabischer Schrift in eine Mashrabiya hineingedrechselt. Eines der schwarzen, traditionellen arabischen Holzgitter, hinter denen Frauen in Ägypten auf die Straße schauen konnten, ohne selbst gesehen zu werden. Für die Co-Kuratorin der Ausstellung, Madeleine Freund, verweist der Titel vor allem auf eine feministische Sichtweise.
Nämlich, dass Wissen gerade für Frauen essentiell ist und ein sehr wertvolles Werkzeug ist, um sich gerade sicher in unterschiedlichen Kulturräumen bewegen zu können, in unterschiedlichen Sprachen.
Und nicht nur Frauen haben in diesen Tagen mehr Wissen denn je nötig über unsere globalisierte Welt und ihre komplexen Verstrickungen. Dazu gibt es hier gleich mehrere interessante Kapitel in einer hochkarätigen Ausstellung, die allerdings an manchen Stellen sprichwörtlich gar nicht weiß, wohin mit ihrer schieren Fülle und Größe. Werke wie die bisher breiteste Leinwand von Superstar Katharina Grosse, wie üblich von ihr in bunten Farbenloops besprüht, können hier nur am Rande erwähnt werden. Man sieht aber daran, wie weit das Genre Written Art hier gedacht wird, weil es auch die gestische Kunst umfasst, die zum Beispiel Katharina Grosse spektakulär mit ihrer Sprühpistole wieder hat aufleben lassen. Zurück zur Vermittlung von Kulturen, der man sich in der zweiten Hälfte der Schau widmet. Hier haben die KuratorInnen das breitformatige Gemälde namens Ethnea von K.O. Götz aus dem Jahr 1979 an die Wand gehängt. Chefkurator Oliver Kase zeigt auf diese Arbeit des 2017 gestorbenen Informel-Künstlers. Eine wilde Eruption deutscher Abstraktionskunst.
Und diese Art und Weise, mit diesem gespritzten, vehementen, impulsiven Auftrag, mit dem Rakel von Schwarz und Weiß umzugehen, ist natürlich was nicht konkret, aber in einem Feld stattfindet, in dem sich K.O. Götz auch mit japanischen Kalligrafen ausgetauscht hat.
Das europäische informell und das vermeintlich so isolierte Japan. Hier werden ganz konkrete Verbindungen zwischen Ost und West deutlich. Ihren überwältigenden Abschluss findet diese Ausstellung im letzten Raum mit 4 je 3 Meter hohen Papierwänden, engstens beschrieben vom belgischen Philosophen und Künstler Thierry de Cordier. Tausende Definitionen von Gott, benannt Iconotexture. Ein ebenso meditatives wie manisches Projekt.
Es geht auch darum, mit Worten das Unsagbare zu sagen, das Transzendente irgendwie spürbar zu machen. Und Thierry de Cordier macht das auf eine Art und Weise, die, glaube ich, wirklich einzigartig und unverwechselbar ist.
Sweeter than Honey, ein Panorama der Written Art, heißt die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München. Tobias Krone war dort. Wie Ost und West zusammenhängen, das ist auch ein Thema der 6. Kiew-Biennale, die noch bis zum 8. Januar stattfindet, unter dem Titel Near East, Far West. Seit der ersten Ausgabe 2015 ist die Kunstbiennale sehr klar auf Europa ausgerichtet. Das ist ein Jahr nach der Annexion der Krim durch Russland sicher auch kein Zufall. Die letzte Ausgabe, die im Oktober 2023 begann, 1,5 Jahre nach Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine, fand dann international statt, unter anderem in Berlin, Wien und Warschau. Die Hauptstadt Polens ist auch der Hauptaustragungsort der gerade laufenden 6. Ausgabe der Kiew-Biennale, die Eberhard Spreng für uns besucht hat.
Near East, Far West. Nahe Osten, Wilder Westen. Der etwas rätselhafte Titel der Warschauer Ausstellung spielt mit vielen Assoziationen. Die Schau lädt zum Perspektivwechsel beim Blick auf die europäische Landkarte ein. Sie will zeigen, dass dieser Osten seit Jahrtausenden Spielball großer Mächte ist. Der ukrainische Kurator Vasil Cherepanin erläutert diesen Gedanken. Die gesamte Region liegt an Schnittpunkten der ehemaligen Grenzen verschiedener untergegangener Imperien. Sie wird als randständig gesehen, ist aber entscheidend für die Geschichte des europäischen Kontinents und der eurasischen Landmasse. In der Ausstellung umkreist eine Vielzahl künstlerischer Ansätze, insbesondere aus der Ukraine, ein gemeinsames Motiv. Wie sah und sieht die Welt aus dem Blickwinkel von Menschen aus, die nicht in Moskau, Berlin, Istanbul oder Wien leben, sondern in Lodz, Lemberg, Kiew oder Baku? Es geht darum, die Räume zu erkunden, die auf der eurasischen Landmasse zwischen den Zentren der Macht liegen. Für diese Abseitsposition schlägt die Warschauer Kuratorin Magda Lipska eine überraschende neue Begrifflichkeit vor. Thema ist eine Weltregion, die wir Middle East Europe getauft haben. Sie umfasst Osteuropa, das post-sowjetische Zentralasien und den Nahen Osten. Und das ist auch eine ethische Haltung. Die Wortschöpfung Middle East Europe bringt den Nahen Osten und Europa in einen engen Zusammenhang. Aber hier geht es nicht um kulturelle Verknüpfungen, sondern um die gemeinsame Erfahrung von Kolonisierung, Vertreibung, Genozid. Im ersten Saal der Ausstellung tut dies eine Installation mit einem aktuellen Blick auf den arabischen Raum. Wenig später springt die Ausstellung zu historischen Erfahrungsräumen in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Aus dem Kiewer Mistezhkij-Arsenal kommen Werke der ukrainischen Avantgarde der 1920er Jahre, die Stalins Säuberungen blutig beendete. Magda Lipska. Die sogenannte Platinum-Sammlung des Mistezhkij-Arsenal ist Teil unserer Biennale, weil das Kunsthaus in der ukrainischen Hauptstadt angesichts des Winters sehr besorgt ist. Die Stromausfälle gefährden diese wohl wertvollste Sammlung der ukrainischen Moderne. Auch die sechste Ausgabe dieser Biennale ist kriegsbedingt auf internationale Kooperation angewiesen, wie der Kurator Vasil Cherepanin erklärt. Mit dem Beginn der russischen Invasion 2022 haben wir ein nomadisches Modell und spielen die Biennale an mehreren Orten in der Ukraine und vor allem der EU. Am Ende des Ausstellungsrundgangs stehen ganz aktuelle, kriegsbezogene Werke. Zum Beispiel eine Wachspuppe in Felduniform mit ukrainischen Hoheitszeichen, die ein berühmtes polnisches Vorbild aufgreift. Wir haben hier in Warschau das berühmte Denkmal des kleinen Aufständischen. Auf diesen Kindersoldaten im Warschauer Aufstand wird heute zur Ehrung der jungen ukrainischen Soldaten angespielt. Der beeindruckende Animationsfilm Grey Earth von Dana Kavelina zeigt mit bitterem Humor einen einsamen ukrainischen Soldaten, der in der Todeszone umherirrt. Die Kiew Biennale hat ein Team aus Kuratorinnen und Kuratoren konzipiert und das zeigt sich auch in einer mitunter sprunghaften Verknüpfung historischer, geografischer und ästhetischer Ansätze. Aber sie ist die Einladung zu einer überraschenden Positionierung. Vasil Cherepanin. Keiner will aus dem Osten kommen. Jeder will sich als Teil des Zentrums verstehen. Aber das hier ist paradox, denn Europas Mitte ist in seinem Osten. Die Kiew-Biennale trotz dem russischen Krieg und dessen imperialen Ansprüchen mit einer Selbstdefinition der kulturellen Identität in Europas Osten.
Eberhard Spreng war in Warschau bei der 6. Kiew-Biennale unterwegs. Teile der Schau sind im kommenden Jahr auch in Berlin zu sehen. In den Kulturmeldungen schaut Hanna Rau zuerst auf die Oscar-Shortlist.
Der Film In die Sonne schauen hat die nächste Sprosse auf der Leiter in Richtung Oscar-Himmel genommen. Insgesamt 15 Filmemacherinnen und Filmemacher konkurrieren derzeit noch um die Auszeichnung für den besten internationalen Film, darunter die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski. Ihr Film über miteinander verwobene Frauenschicksale auf einem Vierkanthof in der Altmark hat bereits auf der Quasette überzeugt. In Cannes gewann Schilinski den Preis der Jury. Ob es von der Altmark weiter bis Los Angeles geht, entscheidet sich im Januar. Dann werden die Oscar-Nominierungen in allen Sparten bekannt gegeben.
Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Diese Worte haben bekanntlich Geschichte geschrieben. Gestern ging es vorm Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen um jenen Zettel, von dem Politbüromitglied Günter Schabowski die Details zur neuen Reiseregelung für DDR-Bürger abgelesen hatte. Hintergrund war die Klage eines Bildreporters. Der Journalist verlangte vom Haus der Geschichte Auskunft darüber, wer der Stiftung den berühmten Zettel im Jahr 2015 verkauft hatte. Das hatte das Haus verwehrt, mit der Begründung, dass der Verkäufer anonym bleiben wolle. Doch nach Ansicht des Gerichts überwiegt das Informationsinteresse der Presse die Vertraulichkeitsinteressen des Verkäufers. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Das Haus der Geschichte kann Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen. Das EU-Parlament hat bei der geplanten Entwaldungsverordnung nachgebessert und damit für Erleichterung bei Verlegerverbänden gesorgt. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften sollen von der neuen EU-Regelung ausgenommen werden. Verlage und Medienhäuser müssen also nicht umfangreich nachweisen, woher das Papier für ihre Druckerzeugnisse kommt. Das ist ihrer Ansicht nach auch nicht notwendig, weil Papier in Deutschland ohnehin schon überwiegend aus zertifizierten Quellen stamme. Papier ist geduldig und Kleider machen Leute. Das sind zwei Binsen und hinreichend bekannt ist auch, dass Papst Franziskus die Armen ins Zentrum seines Pontifikats stellte. In der Welt der Mode wird jedoch kaum gutiert, wenn einer den Gürtel enger schnallt, selbst dann nicht, wenn es um liturgische Gewänder geht. Papst Leos neue Kleider brechen mit dem bescheidenen Geschmack seines Vorgängers, Das befand jetzt das Modemagazin Vogue und erklärte Leo XIV. Zu den bestgekleideten Persönlichkeiten des Jahres.
Hanna Rau mit den Kulturmeldungen. In den Informationen am Abend gleich mehr zur geplanten Grundsicherung, die das Bürgergeld ablösen soll. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.